Und deshalb möchte ich dich bitten, dass du jetzt loslegst.
Ja, danke schön.
Guten Morgen, jetzt bin ich hörbar. Ich möchte noch ein Bild wiedergeben, was ich während des Lobpreises hatte an euch. Ich habe einen Landwirt gesehen, der seinen Acker bereitet mit Maschinen und aussät. Und ihr habt das heute so gründlich getan und das, um das ins Geistliche übertragen, ihr habt den geistlichen Boden hier gelegt. Herzlichen Dank dafür. Ja, das Thema meiner heutigen Botschaft ist Vertrauen auf Gottes Hilfe in Notsituationen. Diese Predigt soll eine Aufforderung sein, uns in jeder Notlage beim Herrn zu melden. Er ist immer für uns da. Er hat seine Arme ausgebreitet, um uns zu umarmen. Seine Güte hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Das Lied singen wir ab und zu mal auch im Lobpreis. Und das ist die Wahrheit. Und das ist gut für uns zu wissen und daran festzuhalten, besonders in den Stürmen des Lebens. In der größten Not meines Lebens hat es mir immer wieder geholfen, in Gottes Wort Hilfe, Trost und Rat zu suchen. Gott selbst sagt, wenn wir ihn suchen, wird er sich finden lassen. Und das kann ich auch bestätigen. Gebet war und ist für mich der Weg zu Gottes Herzen, in die Gemeinschaft mit ihm, zu gehen, um die dunklen Täler zu durchwandern. Ich habe gemerkt, dass in der Anbetung, gerade in Schwierigkeiten, eine große Kraft freigesetzt wird, indem wir auf Jesus schauen, ihn preisen, ihn erheben, seinen heiligen Namen rühmen und wir werden verändert. Und diese Veränderung bewirkt der Heilige Geist, das können wir nicht aus eigener Anstrengung tun. Wir waren in Bad Gandersheim gewesen in diesem Sommer in der Kurzbibelschule mit unseren Enkeln und da hat Stefan Vatter hatte gepredigt jeden Abend und gleich zu Anfang erklärt er uns, er bat uns auf ein Experiment einzugehen, indem er sagte, nehmt euch doch 5 Minuten Zeit am Tag. Und zwar die beste Zeit des Tages, nach dem Aufwachen 5 Minuten Zeit nur für ihn. Geht in eine Kammer, geht an einen Platz, wo ihr ganz ungestört seid, kniet euch hin und seid konsequent damit. Betet nur ihn an. Und er sagte, diese Zeit ist nur für die Anbetung Gottes, das, was er ist. Wir haben die Anbetung pur eben gehört im Lobpreis. Er ist heilig, du bist mächtig, du bist herrlich, du bist der Schöpfer des Universums. Ja. Und er sagte, in dieser Zeit sind keine Bitten erlaubt und auch keine Fürbitten. Nur ihn anbeten. Und das haben wir, Roswitha ist meine Frau, das haben wir dann gemacht. Und heute Morgen habe ich es vergessen. Ja, aber Anbetung, ich gebe euch das mal weiter. Überlegt doch mal selbst, ob das auch für euch ein Weg ist, um tiefer in die Tiefe des Wortes einzusteigen, wenn wir in der Bibel lesen. Anbetung ist heute nicht mein Thema. Mein Thema Es geht um das Heilungsgebet. Worüber ich immer sehr viel nachdenke, ist das Gebet für Kranke. Und es berührt mich immer wieder und auch mit Tränen, wenn der Herr unsere Heilungsgebete nicht erhört. Wenn er Menschen in die Ewigkeit abberuft. Das ist vor 14 Tagen wieder bei uns gewesen. Wir als Christen im Beruf haben einen wertvollen Mitarbeiter verloren. Wir beteten seit einigen Wochen für ihn. Und dann erreichte uns vor 14 Tagen die Nachricht, dass Gott ihn in die Ewigkeit abberufen hat. Er ist nur 49 Jahre alt geworden. Die meisten von uns können sich noch an das junge, an das kleine Mädchen Eliana erinnern, das auf der Kölner, in der Kölner Universität auf der Onkologiestation lag, Kinderonkologie. Als Kennedy, unser damaliger Pastor, verkündete, dass sie geheilt ist, da war die Freude groß. Und ein Jahr später haben wir die Nachricht wieder bekommen, dass sie wieder in Köln auf der Kinderonkologie liegt und sie ist gestorben. Und ich bin in ein tiefes Tal gefallen. Ich habe gedacht, Gott, die Gemeinden, viele Leute haben für dieses Mädchen gebetet. Am Anfang war die Freude groß, als verkündet wurde, sie ist geheilt. Und jetzt, ein Jahr später, ist sie gar nicht mehr da. Und ich war ganz nah dran, den Glauben an das Heilungsgebet zu verlieren. Und dann habe ich mich an meine eigene Situation erinnert. An meine eigene Heilung. Ich selbst hatte keine Hoffnung mehr auf Rettung. Ich konnte zeitweise nicht mehr beten, war blockiert von meinen Ängsten. Und wäre da nicht die Familie gewesen und viele Glaubensgeschwister, die mich im Gebet mitgetragen haben, ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Und weil ich diese Situation kenne, erlaube ich mir auch zu beurteilen, dass manche noch so gut gemeinten Ratschläge wie du hast keinen Glauben oder zu wenig Glauben, der Senfglauben, der wird auch oft erwähnt, total unangebracht sind. Sicherlich ist der Glaube nötig, um das Verheißene zu empfangen. Jesus hat uns in vielen Gleichnissen verdeutlicht, zu was der Glaube fähig ist. Er sagte, wenn du Glaube hättest, dein Glaube hat dir geholfen oder dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und in den Fällen, wo wir Dinge nicht verstehen, dass trotz unseres Gebetes nicht das Ergebnis eintrifft, was wir erhoffen, müssen wir wissen, unser Gott ist das Maß aller Dinge. Nochmal. Unser Gott ist das Maß aller Dinge. Er hat uns gebildet nach seinem Bild. Er will für seine Kinder immer das Beste. Und die Wahrheit ist in ihm. Er ist der Einzige. Und was ich ganz, ganz sicher weiß, nur er kann heilen. Niemand sonst. Gott hat immer das letzte Wort. In Matthäus 10, Vers 8 finden wir einen glasklaren Auftrag von Jesus Christus. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Ihr Lieben, das ist keine Bitte, das ist ein Befehl, wie wir mit Krankheit umgehen sollen. Es mag kleinisch klingen, aber es ist schon ein Unterschied, wenn wir für unseren Bruder oder Schwester bitten, Herr, hilf meinem Bruder oder hilf meiner Schwester, dass sie diese Schmerzen, die sie hat, losbekommt. Hilf ihr. Oder wenn wir beten, Schmerzen im Namen Jesus verschwindet. Manches Mal hören wir das Argument, Bruder, weißt du überhaupt, ob das Gottes Wille ist, dass der Mensch geheilt wird? Das hört sich total fromm an, ist aber auch total falsch. In der Bibel gibt es eine Person, eine einzige Person, die unsicher war, ob Jesus ihn heilen wollte. Und das war ein Aussätziger. Nachzulesen bei Matthäus 8, Vers 3. Jesus sagt ganz klar, ich will es. Und ich kenne überhaupt keine Bibelstelle, wo es dann heißt, dass Jesus sagt, in ganz bestimmten Fällen, oder wenn ihr genau geprüft habt, ob es Gottes Wille wirklich ist, dann heilt. Nein, Jesus sagt, heilt Kranke, und das ist der Auftrag von Jesus an uns. Und es gilt, diesen Auftrag auszuführen, ohne Wenn und Aber. Darüber hinaus hat uns Jesus gezeigt, in einem Gleichnis, wie wir es machen sollten. Sprich zu dem Berg. Dann bewegt er sich fort. Matthäus 17, Vers 20. Und das ist unser Auftrag. Aber für das Ergebnis sind wir nicht zuständig. Wem glauben wir mehr? Glauben wir mehr der Wahrheit oder der Realität? Realität ist Krankheit. Die Wahrheit Gottes ist, ich bin geheilt in seinen Wunden, Jesaja 53, der Vers 4. Und wenn ich so die Bibel lese, die Gleichnisse und sehe, wie schnell die Menschen herausgefunden haben, dass Jesus derjenige ist, der Zeichen und Wunder tun kann, der Kranke heilen kann. Und wenn er dann in die nächste Stadt gewandert ist, dann wussten die Leute schon, wer da kommt und haben ihre Kranken zu Jesus geschleppt, damit er sie heilen könne. Und in der Bibel steht, er heilte sie alle. Dass er sogar Tausende von Menschen mit Nahrung versorgt hat, war noch nie da gewesen. Und jetzt kommt für mich eine ganz, ganz wichtige Botschaft, ihr Lieben. Und darüber gilt es nachzudenken. Ich glaube, dass sie von elementarer Bedeutung ist. Schauen wir uns doch Johannes 5, Vers 19 an. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleichermaßen auch der Sohn. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das so sagen darf, aber was heißt das? Jesus sagt hier ganz klar, wahrlich, wahrlich, und dieses wahrlich, wahrlich heißt, es ist unbedingt wahr, 100%. Er sagt hier, ich kann nicht heilen. Jesus sagt hier, ich kann nicht heilen. Aber dann geht der Satz weiter. Aber ich stehe in Verbindung mit meinem Vater im Himmel und was er tut, das tue auch ich. Der Mensch Jesus macht sich von seinem Vater total abhängig. Jesus hat auch nie für Kranke gebetet. Er hat befohlen. Er hat eine Sonderstellung. Ja, er kam aus dem Himmel und wurde Mensch. Er ist Gott und Mensch. Er kannte den Vater, er kannte seine Berufung, uns Menschen den Weg zum Vater freizumachen, den bitteren Weg bis ans Kreuz. Er hat das freiwillig auf sich genommen und er besitzt das gleiche Wesen wie der Vater. Und deshalb konnte er auch sagen, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wir können auch nur in der absoluten Abhängigkeit vom Heiligen Geist Menschen die Hände auflegen. Markus 16, Vers 18. Können wir immer alles verstehen? Nein. Aber wir dürfen wissen, dass Gott ein barmherziger Vater ist für alle und dass er Herr über jede Situation ist. In meiner letzten Predigt, das Thema war, hört Gott Gebete, wollte ich auf eine konträre Situation in der Schrift eingehen. Es ging um Jesaja, die Verse 53, 4 und 5. Können wir glauben, dass Jesus unsere Krankheiten und Schmerzen mit ans Kreuz genommen hat? Und ich fragte einige Gemeindemitglieder vor dieser Predigt und alle waren fest davon überzeugt, das ist wirklich wahr, das ist die Wahrheit. Und dann fragte ich sie, wenn das Wahrheit ist, dann muss das andere Krankheit logischerweise Lüge sein. Wie hängt das zusammen? Es konnte mir keine eine Antwort geben. Und ich hatte auch keine Antwort darauf. Also habe ich die Frage erst gar nicht in meiner Predigt gestellt. Und dann kam mir der Zufall zu Hilfe. Ich meine, Zufall gibt es nicht. Eine Woche später, dass wir auch bei Healing Rooms in Köln arbeiten. Eine Woche später kam eine Mitarbeiterin von Healing Rooms zu uns und sagte, ich habe gerade eine Hammerpredigt von Matthias Brandner gefunden. Matthias Brandner war vor 3 Jahren Freitag, Samstag, Sonntag hier. Vielleicht wissen das noch einige. Und hat uns gedient. Und er hat eine Predigt gehalten mit dem Titel Die Wahrheit über göttliche Heilung. Und ich habe mir diese Predigt angehört und wusste, das ist der Schlüssel, der mir fehlte. Und da es für mich eine Spitzenpredigt ist, eine absolute Spitzenpredigt, nehme ich mir jetzt die Freiheit, Auszüge aus dieser Predigt wiederzugeben. Er sagt, was braucht die Welt? Was die Welt braucht, ist Christus in uns. Und Christus aus uns heraus, dass wir die Botschaft von Gott weitergeben. Das Reich Gottes ist nahe zu uns gekommen. Heilung gehört uns mindestens genauso wie die Vergebung unserer Sünden. Wenn der Arzt dir irgendetwas diagnostiziert, ist der erste gute Ratschlag der: Geh das mal mit Jesus besprechen. Was will mir der Körper mit dieser Krankheit signalisieren? In der Fachzeitung Psychologie heute schreibt eine Dame, und ich mag diesen Gedanken, geh du voran, sagt die Seele zum Körper. Auf mich hört mein Mensch nicht. Vielleicht hört er ja auf dich. Ich werde krank werden, sagt der Körper. Dann wird sich unser Mensch Zeit nehmen, sagt die Seele. Ein wahrhaft schlauer Gedanke. Da ist was Wahres dran. Dinge, die unser Körper versucht auszudrücken, können ganz oft seelische und auch geistliche Ursachen haben. Heilung beginnt immer in der Beziehung zu unserem Gott. In Johannes 4 lesen wir, Gott ist Geist. Und jetzt beginnt sein heilender Heiliger Geist zu unserem wiedergeborenen Geist zu reden. Was redet Gott zu uns? Er redet sein Wort zu uns. Das Wort Gottes, das ist die göttliche Medizin, die er in unseren Geist hineinbringt. Und jetzt beginnt dieser Prozess, den wir oft nur sehr schwach verstehen. Und weil wir nicht verstehen, können wir ihn nicht nachvollziehen. Und was wir nicht nachvollziehen können, das lassen wir nicht an uns ran. Der Geist Gottes selber beginnt mit seinem Wort zu unserem Geist zu reden und zeigt uns Gottes Art, die Dinge zu sehen. Er zeigt uns, wie Gott Realität sieht, wie Gott unsere Gesundheit sieht. Und er gibt uns sein Wort als Medizin. Und jetzt beginnt etwas Spannendes. Während Gott versucht, uns Heilung zu uns zu bringen, sagt die alte Seele mit ihrem Verstand, mit der Prägung, die sie seit Jahren und Jahrzehnten hat, so läuft das nicht. Das akzeptiere ich nicht. Ich wurde gelehrt, dass wenn man krank ist, dann muss man die Krankheit annehmen und das war's. Und der Geist Gottes sagt, das musst du überhaupt nicht. Es ist an der Zeit, dass du auf mich hörst, denn ich bin der Heiler schlechthin und ich habe alle Heilungskraft, die nötig ist. Und der Heilige Geist beginnt, jetzt habe ich den Faden verloren. Und der Heilige Geist beginnt unserem Geist das klarzumachen. Unser Geist hat jetzt die Aufgabe, unsere Seele zu erziehen. Die Bibel nennt das Erneuerung unseres Denkens. Damit unser Verstand geprägt wird von Gottes Sicht, von dieser göttlichen Medizin. Und dann, wenn die Seele diese Neuformung akzeptiert, die Gott ihr geben will, dann beginnt sie dem Körper zu sagen, was er zu tun hat, nämlich werde wieder gesund. Und das ist ein Kampf, ein Prozess. Deswegen geht die Bibel immer von Heilungsprozessen aus. Und dieser Heilungsprozess, den Gott in uns anstößt, beginnt immer von innen nach außen. Die herkömmliche Medizin geht genau den anderen Weg. Es wird zuerst das körperliche Symptom behandelt mit irgendeiner Medizin und dann hofft man, dass es sich irgendwann nach innen durchsetzt. Gott sagt, das Ding muss ganz anders laufen, wenn es wirklich Gesundung bringt. Ich glaube, es gibt kein schöneres Bild als das, das Gott in den Propheten Jesaja ins 53. Kapitel gelegt hat. Und dort sehen wir interessanterweise, dass Gott den Knackpunkt gleich an den Anfang legt. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Glaube ist dieser Prozess, wo Gott sein Wort in unseren Geist hineinspricht und jetzt unserem Geist, unserer Seele, unserem alten Denken, unserem alten Lebensmustern klar machen muss, was Gott eigentlich will. Und diesen Prozess, das anzunehmen und sich von Gott neu orientieren zu lassen, das nennt die Bibel Glauben. Glaube ist das Übernehmen von der Sichtweise Gottes hinein in mein Denken und hinein in meinen Alltag. Und das ist ein echter Kampf. Das machst du nicht so ohne weiteres. Deshalb die Frage, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja 53,1. Und wir wollen uns das ganze Kapitel ansehen, das Jesaja 53,1, 1 bis 10. Und ihr könnt gerne mitlesen. Ich glaube, ich habe hier die Elberfelder Übersetzung genommen. Aber wer glaubt dem, was uns verkündigt wurde, und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hatte. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Jedoch er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. In der Luther-Übersetzung heißt es statt jedoch für wahr. Und auch im Hebräischen gibt es dieses Wort und das heißt 100%, ganz, ganz sicher. Und jetzt kommen die super sicheren Wahrheiten. Er aber ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf aller unserer Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und man gab ihm, da sein Grab bei Gottlosen und Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Heilung hat ganz elementar mit wem zu tun? Mit ihm, mit Jesus. Wer auf diesen Text achtet, der hört immer wieder das Wörtchen er. Wer trägt die Leiden? Er. Wer trägt die Schuld? Er. Wer trägt die Strafe? Er. Wer erlebt für uns all diese schmerzhaften Prozesse? Er. Leute, bei Heilung geht es nicht primär um Krankheit, sondern bei Heilung geht es um Jesus. Lass mich das nochmal sagen. Für alle Leute, die so ihre Fixierung auf das Problem, auf die Problematik haben, auf ihren Schmerz haben. Bei Heilung geht es um Krankheit. Bei Heilung geht es um, dass du Jesus entdeckst, denn dass du den Heiler entdeckst. Dass du den entdeckst, der von Gott geschickt wurde, um für uns Gesundheit zu erwerben. Im Vers 4 und 5 steht, fürwahr, unsere Krankheit, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft. Wer trug die Strafe? Er. Wie fiel die Strafe aus? Krankheit, so für unseren Ungehorsam, für den du und ich Strafe hätten tragen müssen, mit all den Folgen von Krankheit und Not. Wer hat sie getragen? Er. Das ist die Wahrheit. Jesus hat die Prügel eingesteckt. Jesus hat die Strafe für unseren Ungehorsam, für unsere Sünden, für unsere falschen Wege, für unsere Selbstschädigung. Jesus hat die Strafe eingesteckt. Die Strafe, sagt die Bibel, lag auf ihm. Die Züchtigungen liegen auf ihm. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wer trägt also die Strafe? Dann logischerweise nicht mehr. Wenn du willst und es glaubst, du. Wir haben aber einen Widersacher, der uns die Wahrheit madig machen will. Den nennt man Verkläger der Brüder, Widersacher, Lügner von Anfang an. Johannes 8,44. Wird der Teufel uns jetzt in Ruhe lassen? Nein. Er läuft umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Er sucht einen, der nicht weiß, was er in Jesus bekommen hat. Die Bibel sagt, dem widersteht fest im Glauben, 1. Petrus 5, 9. Und hier liegt der Punkt zu sagen, nein, ich muss die Krankheit nicht mehr nehmen, weil mein Jesus sie getragen hat. Die Bibel sagt, wenn du lernst zu widerstehen, dann muss der Teufel fliehen. Jakobus 4, Vers 7. Sie überwinden auch durch das Wort des Zeugnisses. Offenbarung 12, Vers 11. Also versuche, dich mit dem Wort im Geiste zu füllen. Nimm dieses Wort und fang an, über diesem Wort zu brüten. Nimm das Wort und pflanz es ein. Ich sage zu meiner Seele, hör auf mit dem ganzen Schrott, den du mir jahrelang erzählt hast. Manchmal muss das Wort wie ein Hammer sein, damit es die gedanklichen Mauern, die der Teufel dir über Jahrzehnte in dein Gehirn eingehämmert hat, damit die Mauern zerbröseln. Und ich möchte zum Ende kommen. Heilung hat etwas mit einer Lebensfeststellung in meinem Geist zu tun. Ich glaube, was Jesus durch die Erlösung erworben hat. Und dann kommt die Krankheit trotzdem. Stimmt's? Was machst du dann? Und es heißt in 2. Korinther 4, Vers 13, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich auch geredet. Also glauben wir, deshalb reden wir. Du musst das, was Jesus für uns erworben hat, in deine Seele, in dein Denken, in deinen Mund hineinnehmen. In deinen Mund hineinnehmen, das bekennen. Und ihm widerstehen mit diesem Wort der Erlösung und der Befreiung und der Heilung, die Jesus uns geschenkt hat. Der Glaube ruft das Göttliche in Existenz. In Jesu Wunden bin ich geheilt. Aber mein Körper sagt etwas anderes. Ich will dir was sagen. Heilung im Glauben zu empfangen, das musst du in guten Zeiten lernen. Wenn die Diagnose dir erst einmal um die Ohren gehauen wird und du hast Glauben nicht aufgebaut, so wirst du nicht können, in dieser Situation Glauben und Widerstand leisten. Deshalb lehrt dich die Bibel, füll dich mit Gottes Wahrheit. Und da möchte ich nochmal auf den Anfang zurückkommen und euch ermutigen, Gott konsequent jeden Tag anzubeten. 5 Minuten. Er ist unser Heiler. Er ist unser Befreier. Er ist unser Retter. Er ist unser Erlöser. So können wir unsere Glaubensmuskeln jeden Tag trainieren. Das brauchen wir alle. Gott segne euch. Ich möchte noch kurzes Gebet sprechen. Herr, ich bete, dass deine göttliche Wahrheit sich tief in den Herzen aller verankert. Dass du denjenigen Erkenntnis schenkst, die noch gebunden sind in alten Vorstellungen. Segne sie mit Klarheit, die Tiefe deines Wortes zu entdecken. Amen.